Heute Abend geht es um das Thema Ausreden. Ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte ich heute Abend predigen, was soll ich predigen, soll ich überhaupt oder soll es Lucky machen? Und irgendjemand hat gesagt, nein, ich mache es. Und denke, okay, gut, irgend so etwas sollte man ja predigen. Und ich habe mir Gedanken gemacht und dann ist irgendwann das Wort mir in den Sinn gekommen, Ausreden. Ich habe euch das da mitgebracht. Genau, so hat es ausgesehen am Anfang und dachte, okay, was heisst jetzt das Ausreden, was bedeutet das? Und habe mich ein bisschen schwer da mit dem am Anfang genommen und dachte, ja, Ausreden, das ist immer irgendeine Ausrede, dass du eben nicht predigen oder was auch immer. Und plötzlich habe ich das Wort nochmal angeschaut und dann hat das ganz anders ausgesehen. Jetzt mal schauen, auf welche Seite sich das muss drücken, vielleicht so. He? Genau, und zwar zumal ist der R in der Mitte ganz klein geworden und das rundum gross. Und es hat nicht mehr geheißen Ausreden, sondern es hat geheißen Aus-Eden. Und was das Aus-Eden und das Ausreden miteinander zu tun hat, das werden wir heute Abend zusammen anschauen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, also ich finde den Titel sensationell. Als ich das gesehen habe, so vor meinem inneren Auge irgendwo, bin ich voller Euphorie zu meiner Frau gesprungen und habe gesagt, hey, wow, jetzt Achtung, heb dich fest, jetzt kommt der Titel vom Jahr. Und habe ihr das präsentiert und habe ich schon gemerkt, irgendwie, ich muss ihn ihr erklären. Sie ist irgendwie nicht gerade so schnell drauf gekommen, was ich da sagen will. Und sie hat dann als Antwort gesagt, ist schön, wenn er dir gefällt. Genau, auf jeden Fall, so sind wir. Aber Ausreden, so ein Wort, das man immer wieder hört. Und ich weiss nicht, wer von euch hat schon mal für irgendetwas eine Ausrede benötigt? Ja, die ersten schon aufgegeben, bevor ich die Frage fertig gestellt habe. Es sind praktisch alle von uns. Und beim Vorbereiter, das habe ich mega krass gefunden, es gibt eine Firma, wir haben es gesehen, Freiraummanager, wo man sich an professionelle Ausreden kann zulegen lassen, für zum Beispiel in die Ferien zu gehen. Du kannst eine Woche in die Ferien, die tun dir alles zusammen, buchen und so weiter, quasi fix fertig, wenn irgendjemand kommt und fragt, du hast alle Unterlagen, du hast Telefon und so weiter, die machen das alles für dich parat, also etwas, was anscheinend gesucht ist. Also machen wir uns mal auf die Suche, was ist denn überhaupt eine Ausrede? Und das habe ich euch da mal rausgesucht. Eine Ausrede ist das Vorbringen eines nicht zutreffenden Grundes für einen vermeintlich oder tatsächlich tadelnswerten Umstand, das von der sich äußernden Person vorgebrachten ungültige Argument soll als Entschuldigung dienen. Also es ist etwas, wo man braucht, um unser Gesicht, um unser Ansehen irgendwo zu wahren bei den Mitmenschen um uns herum. Und ihr seht schon, Entschuldigung ist unterstrichen. Also was ist denn bitte schön eine Entschuldigung? Mit der Bitte um Entschuldigung gesteht jemand ein, dass eine Handlung, Duldung oder Unterlassung von ihm ein Fehler war. Also sobald du eine Ausrede suchst, ist das eigentlich eine Entschuldigung und die Entschuldigung wiederum bringt zum Vorschein das, was du gemacht hast oder das, was du zugelassen hast oder was du eben nicht gemacht hast, das ist nicht richtig gewesen. Um das geht es also beim Thema Ausreden. Und wir hören ja immer wieder, einmal die alle, die irgendwo christlich sozialisiert aufgewachsen sind, heisst es immer irgendwann, musst du dich vor Gott verantwortlich machen für alles, was du gemacht hast. Und früher hat mir das immer so ein bisschen, wow, gedacht, uiuiui, was habe ich schon alles gemacht, da muss ich mich mal verantworten. Und irgendwann habe ich die Aussage gehört von jemandem, der gesagt hat, ich habe mehr Angst davor, vor dem, was ich nicht gemacht habe oder was ich zugelassen habe, wie vor dem, was ich gemacht habe. Und ich habe mir das mal überlegt und gemerkt, hey, wenn eine Ausrede, eine Entschuldigung auch dann zutrifft, wenn ich etwas nicht gemacht habe, wo Gott mir vielleicht gesagt hat, oder wo ich das Gefühl hatte, das sollte ich helfen und ich habe es unterlassen. Und irgendwann muss ich auch für das einmal gerade stehen. Ich glaube, das ist der grössere Teil. Ausreden, Entschuldigungen, das finden wir überall immer wieder, auch in unserem Leben. Wir haben ganz am Anfang, als ich noch in Zürich gewohnt habe, das ist jetzt ein paar Jahre her, habe ich immer versucht, alle Kollegen, die einen Job gesucht haben, zu vermitteln auf die Stadt. Ich habe gewusst, die suchen dort einen Pastor und haben schon lange niemanden mehr gehabt. Und irgendwo, jeder, der gesagt hat, ich suche einen Job, hat gesagt, geh auf die Stadt, dort ist es schön, ich bin noch nie dort gewesen. Aber es ist sicher schön dort, es sind coole Leute und so. Und eines Tages bin ich so im Zug gehöckelt, auf dem Heimweg vom Arbeiten und habe überlegt, wieso, oder mir ist einfach so der Gedanke gekommen, wieso wollte ich immer, dass alle anderen auf die Stadt gehen. Und im gleichen Moment, in der gleichen Sekunde, ist die Antwort gekommen, dass ich nicht gehen muss. Es ist eine Ausrede, es ist eine Entschuldigung. Und in dem Moment war mir klar, ich gehe. Und ich glaube, es gibt so viele Situationen in unserem Leben, wo wir genau wissen, was eigentlich dran ist. Und wir suchen Ausreden, Entschuldigungen, was auch immer. Wir werden das noch sehen heute Abend in diesen Themen, die wir anschauen. Einfach, dass wir ja nicht müssen. Und so wollen wir mal miteinander durch die Bibel gehen. Es gibt ganz einen Haufen Geschichten. Und wir fangen einfachheitshalber zuvorderst an. Dort hat es nämlich zwei Leute gegeben. Das war noch übersichtlich gewesen, irgendwo. Adam und Eva. Und dann passiert Folgendes, sie sind dort in dem Garten, sie können machen, was sie wollen, ausser etwas sollten sie nicht von einem Baum essen. Irgendwann kommt die Schlange oder ein Tier, verführt Eva dazu, sie nimmt herzhaft einen Biss von dem Apfel, gibt den nachher weiter am Adam, nachher rennen sie im Garten umeinander, verstecken sich, weil sie sich schämen, dass sie nackt sind. Und Gott kommt und sagt, hey, hallo, wo sind ihr, was macht ihr da? Und sagt, ja, wir haben uns versteckt, weil wir sind nackt. Und sagt Gott, ja, wer hat denn dir das gesagt? Und dann sagt Gott sofort, habt ihr öppe von diesen verbotenen Früchten gegessen? Also eigentlich war es schon draußen dort. Und dann kommt Adam und sagt, ja, also es war so gewesen, oder? Eva war es eigentlich gewesen. Also ich habe schon auch gegessen, aber Eva ist eigentlich die Schuld. Und dann geht es zu Eva und sagt, Eva, stimmt, dann sagt Eva, ja. Also eigentlich bin es ja nicht ich gewesen, sondern es ist das Tier. Und so wird schon eine Ausrede gesucht und man versucht, das irgendwie weiterzugeben. Oder vielleicht kennt man das irgendwo, den Ausdruck, wo man sagt, ich habe nicht, der andere hat auch. Irgendwie, gerade bei den Kindern ist das viel auch ein Thema, dass man so, ja, wieso hast du das gemacht? Ja, der hat auch. Ja, wieso hast du das gemacht? Ja, ich habe nicht, also ich habe schon auch ein bisschen, aber eigentlich ist es die Idee gewesen vom anderen und man sucht eine Ausrede. Und so war es bei Adam und Eva. Jetzt denkst du vielleicht, gut, bin ich kein Kind mehr, ich bin ja schon erwachsen, mir passiert das nicht. Ich habe euch drei ganz einfache Beispiele mitgebracht. Das eine ist, wer von euch ist heute alles mit dem Auto da? Oder Traktor oder mit was auch immer, einfach etwas, das fahren kann. Genau, nicht gerade das Velo. Sehr gut, es sind einige. Oder? Und wie oft passiert es, dass wir irgendwo eine 50er-Tafel sehen? Oder vielleicht sehen wir sie so richtig oder irgendwo da noch vorbeihuschen. Und wir schauen auf den Tacho und wir fahren 60 und der vorne fährt ja auch 60 und der hinten auch. Oder es steht um Fahrungstunnel, so ein Klassiker, fahr dort mal 50. Da wirst du rausgestossen aus dem Tunnel raus, wenn du 50 fährst. Aber es ist so eine Situation, ich suche eine Ausrede und sage, ja, der andere hat auch. Ich war mal auf der Autobahn unterwegs, gewesen, Baustelle 80. Alle sind etwa mit 110 gefahren, die ganze Kolonne. Ist gefahren und gefahren und ich bin dort munter mitgefahren. Und dann dachte ich, ja, gell, der vorne 110, der hinten 110, da falle ich ja nicht auf. Zumal hat das blitzt am Rand, wahnsinnig, ein nach dem anderen, der durchgefahren ist, jeder von uns hat es genommen, also das ist eine ganze Kolle, ich weiss nicht, wie lange so einer kann blitzen, bis er keinen Strom mehr hat, aber es hat wahnsinnig viel blitzt und ich bin einer der Glücklichen gewesen, der gewonnen hat und auch hat dürfen zahlen. Und das sind so Sachen, wo man irgendwo Ausreden sucht, ja, die anderen haben ja auch. Oder wir gehen parkieren irgendwo, sehen, ah, jetzt haben wir gerade keine Münze, ja, was sollen wir jetzt machen, ja, ist ja gleich. Gehen nur schnell etwas holen, die haben ja auch nicht. Der andere hat das auch schon gemacht. Und so weiter. Ganz viel so Beispiel. Oder ein Klassiker jetzt natürlich gerade wieder, wer hat die Steuerrechnung schon ausgefüllt? Genau, die anderen hoffe ich, haben sie verlängert oder haben jemanden, der es nicht gemacht hat. Steuerrechnung. Und dann kommt so die Frage, die einfache Frage mit dem Velo. Oder das Velo in der Steuerrechnung. Gehst du mit dem Velo arbeiten oder nicht? Oder wenn du mit dem Velo arbeiten, dann kannst du dort noch 600 Franken glaube ich, oder 700 abziehen. Und dann fängst du an zu überlegen. Und denkst, ja, bin ich jetzt mit dem Velo? Und eigentlich musst du gar nicht überlegen, weil du weißt, ich bin nicht mit dem Velo arbeiten. Aber vielleicht bist du im Jahr einmal mit dem Velo arbeiten, weil dann bist du ja mit dem Velo arbeiten. Einfach so, ihr merkt es, es gibt so viele Sachen in unserem Leben, wo wir irgendwo an den Punkt kommen, hey, wo könnten wir irgendwo etwas schön bügen, weil der andere macht es ja auch, dann darf ich doch auch. So war es also bei Adam und Eva. Dann gehen wir eins weiter und dort haben wir ganz zwei glatte. Abraham und Sarah, genau, so haben sie eben noch geheißen am Anfang, genau, also für alle, die denken, ich kann nicht schreiben, ich kann nichts dafür, ist eine Ausrede, so haben sie geheißen am Anfang. Und die zwei also sind miteinander da unterwegs gewesen. Und dann kommt Gott zum Abraham und sagt, hey, okay, du hast noch kein Kind und nichts, bist schon ein bisschen alt, deine Frau auch, aber keine Panik, du wirst so viele Kinder bekommen, so viele Nachkommen bekommen, wie Sterne am Himmel, wie Sand am Meer. Und dann denkt, okay, gut, ja, das nehmen wir, das ist gut, unterschreiben wir, das heisst, wir haben noch etwa die lustig miteinander. Und so gehen die auseinander. Sarah und Abraham treffen sich irgendwann und sagen Sarah, hey, ich bin schon so alt, irgendwie, ich weiss nicht, ob das noch klappt bei mir, aber ich habe eine gute Idee, ich habe eine Magd. Komm, wir nehmen doch einfach die Magd. Und das ist ja per se nicht falsch. Wenn der Abraham mit dieser Magd nachher ein Kind hat, hat er ja auch einen Nachkommen. Das ist ja auch sein Sohn. Also grundsätzlich, so weit weg ist es eigentlich nicht, aber es war nicht der Plan von Gott. Aber eben, sie hat versucht, nachzuhelfen, irgendwo vielleicht vorzugreifen, denkt, so lange mag ich nicht warten. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, ob du das auch schon erlebt hast, dass du an so einem Punkt bist, wo du weisst, irgendetwas müsste jetzt passieren. Gott hat dir vielleicht etwas gesagt, hat dir etwas aufgezeigt und du denkst, ja hey, aber jetzt bin ich langsam schon ein bisschen alt oder jetzt warte ich schon lange, jetzt könnte ich selber mal anfangen. Wir haben so etwas erlebt und zwar, haben wir es auch lustig gehabt und dann war unser drittes Kind unterwegs gewesen. Und wir haben gewusst, okay, das Auto, das wir jetzt haben, das können wir nicht mehr haben, weil wir bringen nicht drei Kinder in eine Reihe rein, wenn sie in Sitzli sitzen. Also müssen wir ein neues Auto haben. Und ziemlich am Anfang schon war für uns wie zumal klar gewesen, hey, Gott wird uns ein Auto schenken. Wir müssen nichts machen, er wird uns ein Auto schenken. Und denkt, ja, gell, so als Pfarrer und Pastor kannst du schon irgendwie sagen, ja, Gott schenkt mir ein Auto. Und so. Und dann, ob es dann wirklich eintrifft, und ich habe gemerkt, je näher der Geburtstermin gekommen ist, desto nervöser bin ich geworden. Und ich habe mir angefangen überlegen, so, ja, was könnte man machen, was müsste ich verkaufen, wenn ich unser Alter verkaufe, wie viel fehlt denn noch, wo komme ich das Geld über und so weiter. Und habe so ein bisschen angefangen planen und organisieren und machen und tun. Und irgendwie habe ich immer, kurz bevor ich dann entschieden habe, zu mir etwas machen, ist wieder das aufgekommen mir, hey, Gott hat versprochen, er schenkt uns ein Auto. Die Kinder haben gebetet, alle haben gebetet, daheim wie die Weltmeister. Und tatsächlich, es gibt ein Sprichwort, das sagt, Gottes Züge fahren spätestens pünktlich. Gottes Züge fahren spätestens pünktlich. Wir haben nichts unternommen, außer einfach gebetet. Und zumal ist es passiert, dass uns Leute Geld geschenkt haben. Dass wir Leute, die wir eigentlich gar nicht gekannt haben, haben uns grosse Geldbeträge geschenkt. Wir sind neu mit auf Besuch gewesen. Jetzt heisst es, die Mutter von der, die wir eigentlich kennen, hat geträumt, dass wir in einem Auto durchgefahren sind. Und x so Sachen. Und am Schluss haben wir genau den Betrag zusammen gehabt, den wir gebraucht haben für das neue Auto. Und das Beste war, ich habe dann, als ich das alte verkauft habe, noch gedacht, ja, jetzt irgendwie, ich muss noch dort den Preis ein bisschen aufdrücken. Und das, was zu viel war, also das, was ich noch dazu irgendwie habe versucht rauszuhandeln, ist das, was am Schluss noch der Überschuss war. Also ich hätte null und nichts machen müssen und wir hätten tatsächlich einfach so das Auto geschenkt bekommen. Ich glaube, Gott, wenn er uns etwas verspricht, dann haltet er es auch. Aber er schenkt es uns nicht schon lang im Voraus, sondern er sagt, hey, ich gebe es dir dann, wenn es du brauchst. Ich bin das Auto eine Woche, bevor das Kind auf die Welt kam, ist abholen, habe es eingelöst und alles, und es ist wunderbar aufgegangen von der Zeit. Also Gott hat einen guten Plan für unser Leben. Also zwei Übermotivierte, Abraham und Sarah, könnte man sagen. Und dann kommen wir zum Nächsten, der Laban. Der Laban ist auch so ein Klassiker. Das war der Jakob, der war bei dem Laban am Arbeiten und der Jakob hat sich so ein bisschen verliebt und hat gefunden, ja, das ist auch noch hübsch, das war nicht Sarah, sondern eben Rahel. Und dann haben sie das da abgemacht miteinander, er muss und so lange arbeiten, dafür kommt er dann die über, als Preis sozusagen oder als Verdienst. Und das hat er dann gemacht. Und nachher kommt der Beste, oder? Dann hat er geheiratet. Und wo nachher die Hochzeitsnacht kam, oder einfach am nächsten Tag oder wann auch immer, er nochmal genauer hergeschaut hat, hat er gemerkt, das ist die Falsch, das ist gar nicht die Rahel, die er bekommen hat, sondern das ist die Lea. Oder es steht dann in der Bibel auch noch etwas über die Lea, genau wieso, dass er dann die wahrscheinlich zuerst hat bekommen, das lassen wir jetzt weg. Auf jeden Fall geht er dann zum Laban und sagt, hey, was läuft mit dir, wir haben etwas abgemacht und du hast dich nicht daran gehalten. Und der Laban sagt nachher, könnt ihr es in der Bibel nachlesen, es ist bei uns nicht Sitte, erwiderte Laban, die Jüngere vor der Älteren wegzugeben. Es ist bei uns nicht Sitte. Es ist nicht Tradition. So macht man es nicht. Ich habe mal ein Fernsehdoku gesehen, wo es um die drei häufigsten Sätze gegangen ist. Argumente, die in der Schweiz gebraucht werden. Und ich habe mich so wiedergefunden in diesen drei Sätzen. Der erste war, das ist schon immer so. Wer kennt den Satz, das ist schon immer so, du kommst mit irgendeiner Idee und dir sagt jemand, nein, das ist schon immer so gewesen. Das ändern wir jetzt nicht, das ist schon immer so gewesen. Der zweite Satz ist das Gegenteil, das ist noch nie so gewesen. Ja, du kommst und sagst, hey, ich will etwas ändern. Nein, das war noch nie so gewesen. Das musst du gar nicht anpassen. Und der dritte Satz, und das ist wirklich wahr, also der erste, das war schon immer so gewesen, der zweite, das war noch nie so gewesen, und der dritte Satz, da könnte ja jeder kommen. Ja, so die Klassiker in der Schweiz, das war schon immer so gewesen, das war noch nie so gewesen, da könnte ja jeder kommen. Und was sagen die Sätze alle zusammen? Sie heben fest an Traditionen, an etwas, das wir kennen, das schon immer so war. Sie geben uns Sicherheit, wir wollen nicht Veränderung zulassen. Und das ist noch recht schwierig, wenn wir als Christen unterwegs sind, wenn wir Veränderung nicht zulassen wollen. Wenn ihr mal die Bibel vornehmt und ganz am Anfang lest, was ihr dort so seht, das sind zwei Menschen gewesen, und die sind in einem Garten gewesen, oder so ziemlich ökologisch oder biologisch oder was auch immer, einfach so einen Garten und zwei Menschen. Und dann gehen ihr durch die ganze Bibel durch und am Schluss lesen, das sind x Millionen, Milliarden Menschen, die in einer goldigen Stadt sind. Also es ist eine rechte Veränderung. Vom Anfang Blut rumrennen dort im Urwald zu hin mit Milliarden anderen Menschen Gott Lob und Ehre in einer goldigen Stadt. Und der Mensch, das ganze Leben, ist ausgelegt auf Veränderung raus. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Gott hat die Welt und uns Menschen nicht als Museum geschaffen, sondern zum Leben, zum uns verändern, zum uns weiterentwickeln. Ein Kind am Anfang kann nichts und es entwickelt sich, es lernt laufen, es lernt reden und so weiter. Und es wird irgendwann gross und selbstständig. Und Gott wünscht sich das auch für uns. Die Frage ist, sind wir offen für so Veränderungen, gerade dann, wenn es uns betrifft? Also der Laban steht für die Traditionen, wo wir uns irgendwo daran festheben. Ich höre das immer wieder, gerade jetzt in der aktuellen Corona-Zeit. Oder was heisst, ja, wenn es dann wieder ist wie früher. Ich hoffe, es wird wieder normal. Ich weiss nicht, aber ich glaube, man muss viele Leute enttäuschen. Ich weiss nicht, ob es jemals wieder normal wird. Und ich weiss ehrlich gesagt auch nicht, ob ich es jemals wieder will, so wie es voran war. Nicht, weil ich etwas gegen das habe, was voran war, aber weil ich dort her will, wo Gott mit uns eigentlich her will. Und so schauen wir weiter und wir kommen jetzt zum nächsten Mal. Der ist schon angesprochen worden, das war der Mose. Der hat, wie man so schön sagt, den ganzen Zielen von Ausreden und von Argumenten gehabt, wieso dass er nicht solle das Volk rausführen aus der Sklaverei. Zuerst sagt er, ich, wer bin ich denn? Nachher geht es weiter, Gott erklärt ihm eigentlich von Anfang an, sagt, ich führe das Volk raus, du kannst einfach mitmachen, aber es ist meine Aufgabe eigentlich. Als nächstes nachher sagt er, ja, was habe ich denn schon zu sagen? Und wo er merkt, okay, Gott sagt, ich sage dir dann schon, was du musst sagen, sagt er noch, ja, übrigens, apropos sagen. Und reden, das liegt mir sowieso nicht. Wir haben es gehört, ich stottere, ich habe ein Problem, ich muss vor Leuten reden. Und er sucht wieder eine Ausrede. Wer bin ich? Was habe ich schon zu sagen? Es gibt doch besser Qualifizierte. Und der Mose hat komplett ausblendet, dass Gott am Anfang sagt, ich werde mein Volk befreien. Und der Mose ist der, der mithilft, ist der, der gerufen wird. Aber nicht der, der schlussendlich der ist, der das Ganze muss machen oder verantworten. Er ist ein Helfer. Und auch da gibt es ganz einen spannenden Satz, den viele wahrscheinlich kennen. Gott beruft nicht die Befähigten, er befähigt die Berufenen. Also wenn du heute da bist und denkst, ich kann nichts, du bist perfekt. Das ist das, was Gott sucht. Er sucht Menschen, die nicht das Gefühl haben, wer sie sind, sondern die einfach vertrauen darauf, dass er sie wird befähigen. Gott will das Wunder tun, aber er will dich dabei haben. Wir gehen weiter in unserer Reihe von diesen Helden und wir kommen zum Gideon. Der Gideon war so eine kleine, unscheinbare Ameise. Das Volk hat wie immer nicht das gemacht, was hätte sollen. Und so haben sie sich versteckt in den Bergen, weil es sind immer wieder Midianiter gekommen und die haben einfach alles mitgenommen. Die sind ins Land eingefallen, das war eine andere Völkergruppe gewesen, und hat ihnen alles weggenommen, was sie je an mich hatten. Und dann lesen wir, der Gideon ist so rausgeschlichen aus der Höhle und ist da ein bisschen Korn dreschen. Im Versteckten, dass er dann das wieder zurücknehmen kann, bevor die jetzt rennen kommen. Und dort trifft er nachher einen Engel und der Engel begrüßt ihn und sagt, du streitbarer Held. Er dachte, das ist eigentlich im Gideon vorgegangen. Der wusste, ich verstecke mich, ich komme raus, ich habe die Hose voll beim Dreschen, ich mache wie einen Verrückten vorwärts, dass ich wieder zurück in die Höhle. Und dann kommt einer und sagt, du streitbarer Held. Und das ist, weil Gott gesehen hat, was er eigentlich für ein Herz hat. Und er kommt mit Ausreden und sagt, meine Sippe, meine Familie, das ist die Kleinste. Und innerhalb von denen sind wir nochmal die Kleinsten. Wer bin ich denn schon? Ich bin ein Niemand. Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht hast du dir das sogar schon eingeredet und auch gesagt, hey, ich bin die Kleinste, der Jüngste, der Dümmste, der am wenigsten schön aussieht. Es gibt so viele Ausreden, die wir finden können, einfach, dass wir etwas nicht machen müssen. Aber Gott schaut dich an mit ganz anderen Augen. Er schaut dich an und sagt, hey, du bist ein streitbarer Held. Du bist sehr gut geschaffen. Genau so wie du bist, habe ich dich wollen, um diesen Teil von meinem Plan zu erfüllen, den ich für dich parat habe. Du musst nicht der Schönste sein, nicht der Grösste, du musst nicht der Beste sein, sondern du musst einfach dich selber sein. Ich brauche nur dich und sonst nichts. Gott spricht dir das zu. Vielleicht hast du auch schon gedacht, ja, was macht denn das für einen Unterschied? Oder Gott hat dir vielleicht irgendwo etwas aufgezeigt und gesagt, was hilft das, wenn ich das mache? Das ist ein Tropfen irgendwo in einem Ozean. Und dann habe ich mal einen Film gesehen, da hat es ein Zitat gehabt, dem Film. Und dann war die Frage, genau das, was hilft denn das? Und dann sagt die Person dort, auch der Ozean besteht aus einzelnen Tropfen. Auch der Ozean, das Meer, sind einzelne Tropfen, die zusammen einen Unterschied machen. Es kommt nicht darauf an, wie gross oder wie klein dein Tropfen ist, sondern es kommt darauf an, dass du ein Dreieck bist, dass du Gott zur Verfügung stellst. Wir gehen noch eins weiter und da kommen wir nochmal zu so einem netten Mann, der Saul. Der Saul, das war der erste König, eigentlich, den es gegeben hat in der Bibel. Und das ist super. Er wird berufen, dass er König werden soll. Da kommt ein Mann und sagt, hallo Saul, dich habe ich jetzt gefunden, du wirst König, du bist schön und alles zusammen. Und dann sagt er, ja, aber ich gehöre zu der kleinsten Sippe, ich gehöre zum Stamm Benjamin, das ist die unbedeutendste. Und in der Familie bin ich auch noch der unbedeutendste. Und dann sagt der Mann, hey, spielt keine Rolle, Gott hat dich als König vorherbestimmt. Und nachher lesen wir ein bisschen später, dass es zu der Szene kommt, wo es tatsächlich dann der König krönen will. Und dann fangen sie da loswerfen, das hat man zur damaligen Zeit gemacht. Und das geht dann so zuerst auf den Stamm und von dem Stamm zu dieser Familie. Und so ist es runtergegangen und am Schluss heisst es, okay, der Saul wird der erste König. Und nachher ist der niemand. Alle sind da, außer der Saul ist niemand. Und dann fragen sie und sagen, hey, hat jemand den Saul gesehen? Hat jemand den Saul gesehen? Wo ist der? Und nachher sagt einer im 1. Samuel 10, Vers 22, sucht ihn, er hat sich im Lager, oder andere Übersetzungen sagen, bei den Geräten, dem Hausrat oder dem Gepäck versteckt. Der hat gewusst, ich werde König, der ist dort hergekommen und sie haben den König gesucht. Und der König, der erste König, der das Volk jetzt anführen soll, hat sich irgendwo hinter Koffer und Kamel versteckt, dass er ja nicht König wird. Er hat eine Ausrede gesucht, wieso er es nicht sein soll. Und obwohl er es dann tatsächlich geworden wäre, hat er sich irgendwie noch versteckt und denkt, vielleicht sieht mich Gott nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für uns. Gott, das klingt so lapidar, sieht uns immer. Er findet uns immer. Wir können nie nicht her, wo er uns nicht findet. Und gleich probieren wir es immer wieder in unserem Leben, irgendwo herzugehen, wo Gott uns vielleicht nicht findet, wo er uns vielleicht nicht sieht, wo er uns vielleicht vergisst. Oder man betet, da bin ich, schicke einen anderen. Ich kenne da die Situationen, wo man wie merkt, das ist an mir. Ich bin gerüft. Und ich schaue krampfhaft um und vielleicht fange ich noch an zu beten, dass Gott jemanden schickt, dass ich nicht gehen muss. Und Gott sagt, hey, du bist ein Königskind. Ich habe dich gerüft beim Namen. Ich habe dich gesalbt. Du bist ein Königskind. Hör auf, dich zu verstecken. Komm führe und übernimm die Verantwortung. Und zum Schluss von dieser Vorbilder- und Heldenreihe habe ich noch einen Frommen rausgesucht. Also die anderen kommen ja in der Bibel vor, sind dementsprechend wahrscheinlich ja auch fromm gewesen, aber der hat ganz eine gute Ausrede gehabt. Der Jona, genau. Ihr seht da das Gericht, den Hammer, der auf das Ei runterhaut. Der Jona hat den Auftrag bekommen von Gott und gesagt, hey, gang auf Ninive und sag denen, was sie alles falsch machen und dann nachher werde ich die bestrafen. Und der Jona hat alles Mögliche gemacht, nur nicht das, was er hätte sollen. Er ist vorgerannt und dann hat Gott ihn gefragt und gesagt, hey, was machst du da, wo rennst du her? Und dann sagt er, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Das heisst also, Gott, ich habe eh schon gewusst, wer du bist. Ich habe dich eh schon gekannt. Das ist so langweilig mit dir. Du tickst immer genau gleich. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen, heisst sie in der Übersetzung. Ich wusste es doch. Du bist voll Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld. Deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Das sind so am Jonas seine Worte, die er zu Gott sagt. Und dann sagt er am Schluss noch, deshalb nimm mein Leben zurück, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Ich will lieber sterben, es regt mich auf, ich weiss sowieso, wie du bist. Das ist so ein bisschen die Übersetzung, die der Jonas gesagt hat. Er hat eine ganz fromme Ausrede gehabt und gesagt, hey Gott, ich kenne dich sowieso schon, ich habe es gewusst schon vorher. Und wie oft denken wir doch genau, wie Gott handeln sollte, wie das er wird handeln, wie er wird eingreifen, was das er macht und was das er nicht macht. Und wir nehmen das irgendwo als Ausrede und wir versuchen irgendwo zu sagen, wir haben es ja eh schon gewusst. Oder es geht ja auch ganz gut, wenn es Gott allein macht. Er braucht ja mich nicht. Und ich glaube, das ist wichtig zu wissen. Unser Wissen über Gott ist immer nur Stückwerk. Es ist immer nur ein Puzzleteil. Wenn wir alle zusammen da würden, zusammentragen, was wir über Gott wissen, es ist nur ein ganzes kleines Stückchen von dem, wie Gott wirklich ist, was er vorhat und was das ihm möglich ist. Fromme Ausreden also gibt es ganz einen Haufen. Zum Beispiel, ich diene doch besser bei mir. Da in meinem Umfeld, wo ich bin, da kenne ich die Leute und sie kennen mich und da kann ich viel mehr prägen, wieso auf Afrika? Bist du sicher, dass es wirklich dran ist für dich? Oder ist es einfach, weil es für dich bequemer wäre? Weil es für dich einfacher wäre? Weil du da schon alles kennst? Eine andere Ausrede vielleicht, ich mache lieber Karriere, anstatt dass ich mich im Reich von Gott irgendwo reingebe. Weil wenn ich viel Geld verdiene, dann kann ich ja auch viel Zehnten zahlen. Und da ist ja Gott eigentlich extrem geholfen, wenn ich viel verdiene. Weil wenn niemand mehr arbeiten würde und niemand etwas verdienen würde, wer soll denn den Pfarrer zahlen? Vielleicht kennst du das irgendwo, die Ausreden, die es immer wieder gibt in unserem Leben. Ich wollte auch mal so einen Deal machen mit Gott, wo es auch genau wegen dem Geld darum gegangen ist. Euro Millions, oder, das gibt es so, das ist so eine lustige Sache, wo man da mitspielen kann. Und dann hat es mal eine Zeit gegeben, es über 350 Millionen gehabt, Euro, die man zur damaligen Zeit hat gewinnen konnte. Und dann habe ich gedacht, jetzt kommt es, jetzt aufgepasst Gott, jetzt, das ist fast wie mit dem Titel von dieser Predigt, das, jetzt kommt es, jetzt obacht. Und dann habe ich mit Gott geredet und gesagt, hey, ich mache einen Deal mit dir. Wenn ich die 350 Millionen gewinne, ich gebe nicht 10%, nein, ich gebe 90% und 10% behalte ich für mich. Oder? Und dann habe ich so gedacht, ja, ist jetzt echt das christlich gewesen oder nicht? Dann habe ich gedacht, okay, gut, also ja, ich meine, Gott ist ja grundsätzlich auch dafür, dass er uns etwas gönnt und so. Und dann denke ich, ja, mal, wahrscheinlich geht das schon. Und habe dann noch ein Argument geliefert, weil wenn ein anderer gönnt, der gibt dir wahrscheinlich nichts. Und wenn ich gewinne, dann hast du 90% und das ist recht viel. Genau, und das war so mein Plan gewesen. Und ich habe mit einem Kollegen zusammengespielt, der nicht Christ ist. Und er hat einen ganzen Zettel ausgefüllt und ich habe einen ganzen Zettel ausgefüllt. Dann sind wir am Abend da vor dem Fernseher gehockt und haben da geschaut, wie die Kugeln kommen und so. Und das Erste ist gekommen und er hat mega gejubelt und ich habe geschaut und dachte, ey, was ist da los? Ich habe die Zahl nicht. Ich dachte, ja gut, vielleicht, gell, wenn alle anderen gar nichts haben und ich 5, dann langt es auch noch für einen rechten Betrag. Und am Schluss, ich habe nicht eine einzige Zahl gehabt. Auf dem ganzen Zettel, den ich da gekreuzelt habe, er hat irgendwie 3 oder 4 gehabt, hat irgendwie 65 Franken gewonnen. Er hat natürlich nichts Gott gegeben, sondern hat die behalten für sich. Und ich habe gedacht, was ist jetzt das? Aber ich habe gemerkt, Gott tickt nicht so. Er will nicht unser Geld, er will mich. Er will das, was er in mein Leben eingelegt hat. Und das will er fördern. Und darum, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, es gibt keine Ausreden. Die Sicht auf das Wort mit dem kleinen R aus Eden heisst eben, wir alle zusammen, wir sind geschaffen nach dem Ebenbild von Gott. Und wenn wir in der Bibel lesen, steht, wenn Gott für uns ist, im Römer 8, Vers 31, wer oder was kann gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, was kann gegen uns kommen? Oder im 1. Johannes 4, 4 steht, er, der in euch wirkt, ist mächtiger als der, der diese Welt regiert. Wenn Gott mit uns ist, gibt es keine Ausreden. Wenn wir aus Eden kommen, so wie eben Adam und Eva aus dem Paradies, wenn Gott uns gesagt hat, er schaut uns an und sagt, ihr seid sehr gut geschaffen, dann haben wir keine Ausreden mehr, sondern dann geht es einfach nur noch darum, das zu tun, was er vorhat. Ganz am Schluss eine kurze Geschichte von David. Der David ist der, der nach dem Saul kam, der sich versteckt hatte. Und der David ist in dieser bekannten Szene, wo er kommt und seine Brüder sind im Krieg und kämpfen da gegen ein Heer, respektive gegen einen Mann, den Goliath, der da immer wieder rauskommt und wichtig tut. Und dann kommt der David und sagt, hey, ich nehme den Kampf auf. Und ich habe letztens die Geschichte wieder gelesen und es hat mich mega berührt. Irgendwo zu sehen, der David kommt zum König, zum Saul und der sagt, hey, das ist eine super Idee, wenn du gehst kämpfen. Da, du kannst meine Ausrüstung haben, du kannst meine Rüstung haben, mein Schwert und so weiter. Und David legt all das Zeug an und dann steht er irgendwie dort und merkt, hey, ich kann gar nicht laufen in diesem Zeug hinein. Irgendwie so wahrscheinlich. Und wenn du da kämpfen willst, ist relativ schwierig. Und er hat alles wieder abgezogen, hat seine Steinschleudern genommen, ist Steinchen sammeln im Bach. Und so ist er gegangen. Er hat gemerkt, hey, das, was mir da angelegt wird von jemand anderem, das ist nicht meins. Das ist nicht meine Berufung. Das bin nicht ich. Und ich glaube, das passiert so oft in unserem Leben, dass irgendwie vielleicht unsere Eltern oder unsere Geschwister oder der Lehrer oder irgendjemand, der hat einen Plan für dein Leben. Und der versucht, dich irgendwie etwas einzudrücken. Oder du selber willst irgendeine Rüstung anlegen. Und das Gefühl, vielleicht, die schützt mich, die hilft mir, mit der bin ich jemand. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir an den Punkt kommen, wo der David war, dass wir das alles weglegen und einfach das nehmen, was Gott uns gegeben hat. Die Verheißung, wir sind sehr gut und wenn er für uns ist, kann nichts gegen uns kommen. Der David ist so in den Kampf gezogen, er hat Verantwortung übernommen und er hat den Goliath besiegt. Und das ist das, was ich euch heute Abend zusprechen will. Übernehmt Verantwortung in eurer Familie, in eurem Umfeld, in der Schule, bei der Arbeit, aber auch in der Gemeinde, in der Kirche, dort, wo ihr seid. Nehmt das wahr, was Gott in euch eingelegt hat. Suche nicht nach Ausreden. Vielleicht gibt es jemanden, der besser singen kann wie ihr, aber ihr spürt es irgendwo, hey, es ist in mir drin. Ich würde gerne Gott preisen und ehren im Lobpreis. Dann macht den Schritt, egal ob es jemanden gibt, der es besser kann oder nicht. Es ist Zeit, dass wir unsere Ausreden ablegen und eben das R weglöhnt und es aus Eden annehmen. Wir sind Berufene. Und ich will, dass wir das zum Schluss miteinander noch machen. Und zwar, dass wir das einander zusprechen. Gerade so, wie ihr sitzt, es ist nicht so schwierig, ihr seht den Text eingeblendet. Genau, also es muss niemand Angst haben, dass er das nicht könnte. Auch das wäre ja wieder eine bloße Ausrede. Sondern wir wollen wirklich zum Schluss das einander zusprechen. Dem links, dem rechts, wenn du allein bist, so wie der Luki, dann, ja, genau, ich komme nachher, Luki. Genau, aber tönt es einander zusprechen, zum Schluss nochmal, hey, es ist Schluss mit Ausreden. Du bist aus Eden, Gott ist in dir und der in dir ist stärker, wie das, was gegen das spricht. Tönt es einander zusprechen und so werde ich meine Predigt abschliessen. Ich werde noch beten dann zum Schluss, aber zuerst wollen wir das jetzt einander so zusprechen. Genau. Ja, Jesus, danke vielmals, dass wir das einander zusprechen dürfen, dass wir nicht mehr länger Ausreden suchen wollen, sondern dass wir uns bewusst werden, wer wir sind, was wir sind, weil du in uns bist. Du hast gesagt in deinem Wort, wenn du für uns bist, es kann nichts gegen uns kommen. Und das sprechen wir aus, das glauben wir und an dem heben wir fest. Und wir wollen aufstehen, wir wollen mutig Verantwortung übernehmen. Nicht dort, wo wir uns irgendwas selber gross machen wollen, sondern dort, wo du uns willst haben. Dort, wo unser Platz ist, wo wir spüren, dass das dran ist. Danke, dass du ein Gott bist, der keine Ausreden akzeptiert, sondern der uns kennt. Der uns kennt, jedes Haar auf unserem Kopf ist zählt, sagst du. Und du liebst uns bedingungslos. Du nimmst uns an, so wie wir sind. Und so wollen wir vor dich kommen. Und wenn dich bitte, Heiliger Geist, dass du uns führst in die Bestimmung, in die Berufung, die für unser Leben dran ist, wo Gott darf gross werden und wir immer kleiner werden, wo sein Name darf gross werden und wir wollen uns dir unterstellen und sagen, da sind wir, brauch uns. Amen.